ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Mit Britta Selle. Wunderbar, dass Sie dabei sind.
Im Regal zwischen Karneval und Geschichte der Lufthansa findest du einen Fabrikneuen noch mit Preisschild. Engländer, könntest du in den Keller gehen und das Wasser abdrehen. Mein Leben klebt an mir wie ein Duschvorhang, schön wie ein Kunstwerk. Aber hier bei mir fühlt sich scheußlich an. Ist das wahr? Bei Wikipedia heißt die Sache Bernoulli-Effekt, ist auch der Grund für die Vorsicht an der Bahnsteigkante. Es reißt dich weg, erklär mir nicht das Phänomen. Hilf mir, das Wasser abdrehen. Mein Leben klebt an mir wie ein Duschvorhang, schön wie ein Kunstwerk von da, wo du stehst. Aber hier bei mir fühlt sich scheußlich an. An mir wie ein Duschvorhang. Ich bin ein Kunstwerk von da, wo du stehst. Aber hier bei mir, hier bei mir fühlt sich scheußlich an.
Wenn der Duschvorhang beim Duschen am Körper klebt, ist das echt unangenehm. Der Bernoulli-Effekt ist daran schuld, wie uns eben Erdmöbel erklärt haben. In MDR Kultur unter Büchern schauen wir heute gemeinsam in Kinder- und Jugendbücher. Vielleicht trifft sich das ja auch mit Ihren Vorstellungen, weil Sie gerade auf der Suche nach Lesetipps sind. In dieser Stunde spreche ich mit Martin Schäuble über sein Jugendbuch Heldentage. Da ist der 12-jährige Nilo spielsüchtig und muss therapiert werden. Wir stellen ihm das Kinderbuch vom Basketballstar Dennis Schröder vor, das sich als tatsächlich gut lesbar und empowernd herausgestellt hat. Und auch in dieser Stunde Greta mit ihrem Buchtipp Die Sonnenwächterin. Die 10-jährige kann Ihnen ganz genau sagen, was an diesem Buch empfehlenswert ist.
J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire, on les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte, la première fois enfant à moi-même. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent. Que l'hiver soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Oublier qu'on fut avant pour d'autres un ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te les donne à présent, c'est mon cœur, c'est mon sang.
Formal einfache Wörter sind manchmal doch schwer auszusprechen. C'est mon simple, diese einfachen Wörter. Als Song von Vanessa Paradis, gerade gehört bei MDR Kultur unter Büchern. Auf unserem Kinder- und Jugendbuchstapel liegt für heute als erstes Buch das Jugendbuch Heldentage. Geschrieben hat es Martin Schäuble. Er ist Journalist und Autor und bekannt für seine politischen Sachbücher und Jugendromane. Er hat zum Beispiel über Islamismus geschrieben, über eine Welt, die von KI gesteuert wird, über den Suizid eines Jugendlichen oder über sexualisierte Gewalt im Breitensport. Martin Schäuble, ich bin sehr froh, dass wir uns hier virtuell treffen können.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch.
In Ihrem aktuellen Jugendbuch Heldentage geht es um die Online-Spielsucht des 12-jährigen Nilo. Wieder ein sehr ernstes Thema. Wieder haben Sie sehr genau hingeschaut, finde ich. Für Ihre Bücher gehen Sie in intensive Recherche. Wie war das bei Heldentage? Wie haben Sie sich dem Thema Spielsucht genähert?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, ich brauchte gar keine große Reise zu starten. Die Recherche hat zu Hause begonnen, im eigenen Wohnzimmer. Ich habe drei Jungs und wer Jungs zu Hause hat, natürlich betrifft es auch Mädchen, aber oft sind es eher die Jungs, der weiß, es gibt alltägliche Diskussionen rund ums Zocken, also ums Spielen, sei es Videospiel oder PC oder Handy. Und das war so der Beginn der Recherche zu Hause. Natürlich ging es dann raus zu den ganz harten Fällen, die wirklich nicht mehr aufhören können zu zocken. Mhm. Ich war da in einer Klinik für Suchtkranke, einer Station, bei der in meinem Fall ausschließlich junge Männer behandelt wurden, die nicht mehr aufhören konnten mit dem Spielen.
Gucken wir mal genau ins Buch. Nilo vergisst zu essen, Hausaufgaben zu machen, geduscht hat er seit Tagen nicht. Er ist gewissermaßen abgetaucht, bewegt sich in der virtuellen Welt. In einem Streit crasht seine Mutter sein Handy und Nilo bedroht sie mit einem Küchenmesser. Ein schockierender Moment, gleich am Anfang Ihres Buches, für die Mutter, für Nilo und auch für die Leserinnen und Leser. Wie entwickeln Sie von da an Ihre Geschichte?
Für mich ist bei dem Moment ganz entscheidend, das merke ich auch, wenn ich das Buch vorlese, es entwickelt sich ja ein richtiger Streit, ein Konflikt. Das heißt, es beginnt nicht mit dem Messer, das Messer steht am Ende dieses Konfliktes. Die Mutter hat auch schon an den Haaren gezogen bei Nilo, bei unserem Protagonisten. Das heißt, da wurde auch eine Grenze überschritten. Beide haben dann ein Problem, mit Aggressivität umzugehen. Und beide merken, sie kommen nicht weiter. Streit ist Alltag, Schreien ist Alltag. Aber mit Messer bedrohen oder eben an den Haaren ziehen, das ist neu. Und die Geschichte, die ich so aufbaue, beginnt damit, dass sie versuchen, da rauszukommen, rauszufinden und merken, das schaffen sie einfach nicht mehr. Sie sind aneinander so abgerieben, sie brauchen von außen Hilfe. Mhm. Und die finden sie ja dann auch erst bei einer Beratung und dann eben bei einer Psychologin, die eine Station mitleitet, versucht Kranke. Da entwickelt sich die Geschichte, weil er ja auf einmal herausgefordert wird, sein Leben zu gestalten, weiterzuleben, ohne Technik, ohne Handy. Denn das ist die große Überraschung in dieser Klinik, bei der er dann bald sein wird, für mehrere Wochen sein soll, dass es eben keine Technik gibt. Die Geschichte für mich war, was passiert mit diesem Jungen, der 8 bis 9 Stunden am Tag online ist, wenn er auf einmal nur noch analog lebt. Und daraus baut sich die ganze Geschichte und ein Road Novel, also ein Roadtrip rund um Nilo, der versuchen muss, klarzukommen ohne Akku.
Sie haben es gerade schon sehr eindrücklich beschrieben. Die Zeit in der psychiatrischen Klinik beginnt damit, dass die Handys abgegeben werden müssen. Das allein ist ja für die Spielsüchtigen selbst schon eine richtige Heldentat in gewisser Weise. Was macht die nächsten Tage im Buch zu den titelgebenden Heldentagen? Ohne vielleicht zu viel zu verraten.
Ja, eines kann man schon verraten. Also wer jetzt das Buch deswegen lesen möchte, weil er sagt, er möchte sehr viel über den Klinikalltag erfahren, den muss ich enttäuschen. Den wird Nilo im Buch zumindest nicht kennenlernen. Denn Nilo ist nicht alleine. Er hat einen Freund sehr schnell gefunden im Warteraum, Faris. Das heißt, ein Junge wie er. Und dann ist da noch Myla, eine Frau mit eigenen Dämonen, die eigene Probleme hat, die wir erst sehr viel später im Buch auch genauer kennenlernen. Und die haut ab. Nilo und Faris beobachten, wie Myla von der Station gegenüber mitten in der Nacht in den dunklen Wald entflieht Und aus Sorge, was diese Frau da vorhaben könnte oder sich antun könnte, folgen sie ihr. Nicht wissend, das Letzte, was Myla möchte, ist gerettet werden. Mhm. Ganz im Gegenteil, eine sehr taffe, starke Frau, die die Jungs fortan ins Abenteuer führen wird.
Und Nilo erlebt als junger Antiheld dann zusammen mit den anderen beiden eine Art Roadtrip. Der zeigt, dass die drei zusammen viel weniger verloren sind, als sie eigentlich selbst dachten. Und die Sucht nach digitalen Geräten beschreiben sie dabei eher beiläufig, finde ich. Im Vordergrund stehen ihre jungen Protagonisten und wie die dann zueinander finden.
Ja, das darf ich jetzt, dazu kurz sagen, weil es war mir auch so wichtig beim Schreiben, dass man nie diesen pädagogischen Zeigefingererfahrung hat. Also, dass ich nicht sage, gut, dass du ohne Technik bist, gut, dass es jetzt analog weitergeht, das schaffst du auch ohne Handy. Solche Sprüche kommen eben nicht. Das war mir ganz wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, das ist ein Lehrtext.
Da schließt sich direkt meine Frage an. Das jetzt als Botschaft zu bezeichnen, würde vielleicht wirklich viel zu didaktisch klingen. Was möchten Sie Ihren jungen Leserinnen und Lesern durch Ihre Geschichte mitgeben?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist mir, das klingt jetzt ein bisschen sehr einfach, aber das Wichtigste ist mir wirklich, dass es gern gelesen wird, dass man das Gefühl hat, da ist eine Geschichte, die berührt mich, das sind Menschen, die berühren mich, denen will ich folgen. Ganz wichtig ist für mich immer bei allen Büchern, dass es eben nicht so eindeutig ist mit den Antworten. Also Nilo zockt nicht nur, weil er gerne zockt und weil er Junge ist, also muss er zocken. Nein, er hat auch viel erlebt und viel durchgemacht, auch mit seiner Mutter und genauso Faris und genauso Myla. Also alle, die da mit ihren Problemen auftauchen, die am Rande miterzählt werden, haben große Geschichten und Großes schon erlebt, wie bei Kindern, Jugendlichen zu Hause eben dann meistens doch nicht alles so perfekt ist, wie es vielleicht scheint. Und natürlich, klar, die Geschichte soll auch zeigen, wie es ist, so ein analoges Abenteuer. Die Heldentage finden eben nicht im Spiel statt, nicht im nächsten Level. Nee, es ist einfach draußen mit den Menschen und entsteht durch Zuhören und durch Sprechen und durch vielleicht auch mal eine Berührung.
Kurze, schnörkellose Sätze, mit denen Sie die zwischendurch doch recht rasante Handlung darstellen. Auch unaufgeregte, aber auf keinen Fall unemotionale Sprache, das zeichnet Ihr Schreiben aus. Wie reagieren Ihre Leserinnen und Leser darauf? Welches Feedback bekommen Sie auf Ihre Geschichte?
Das schönste Feedback bekomme ich momentan bei Lesungen. Und das Tolle ist für mich zu sehen, wie die mitgehen. Also wirklich, wie jeder was damit anfangen kann. Ob man sich selbst darin sieht, ob man die eigenen Eltern darin sieht, ob man einen Freund darin sieht, einen Klassenkameradin, Kameraden, ganz egal. Ich merke, das ist eine Geschichte, die berührt. Die lachen an den Stellen, bei denen ich selbst beim Schreiben auch lachen musste. Mhm. Die sind richtig entsetzt, zum Beispiel, als das Messer gezogen wird. Mhm. Das ist ja ganz am Anfang, da ging manchmal richtig ein Aufschrei durch den Raum. Dann aber auch verstehen, wieso er so aggressiv wurde. Und auch verstehen, dass er ganz dringend Hilfe braucht. Und dann folgen ja der Lesung eben auch in den Wald zu Myla und beginnen das große Abenteuer. Wobei ich natürlich da genauso wenig wie jetzt spoilere, was dann die Backstory, die Geschichte der einzelnen Protagonistin oder des Protagonisten ist.
So viel zum Jugendbuch Heldentage von Martin Schäuble. Heldentage ist bei Fischer Sauerländer mit 272 Seiten für alle ab 12 erschienen. Martin Schäuble, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Bones is not the road.
Charlie Winston setzt sich hier ganz intensiv mit seiner Partnerin auseinander. Er muss es auch. Sie scheint ihm nämlich seinen Kopf ein wenig, sagen wir, zurechtzurücken. Play That Game hieß der Song. In MDR Kultur unter Büchern kommen heute auch wieder die jungen Leserinnen und Leser zu Wort. Dafür habe ich Greta in der Buchhandlung Bücherwurm in Grimma getroffen.
Ich heiße Greta, ich bin 10 Jahre alt und ich komme hier aus Grimma.
Greta, du hast heute ein Buch mitgebracht, das heißt Die Sonnenwächterin, eine Frühlingsgeschichte. Geschrieben hat es Maja Lunde. Sieht sehr schön aus, ich habe schon mal reingeguckt. Warum möchtest du dieses Buch vorstellen?
Weil es wirklich eine sehr schöne Geschichte ist, wo auch an manchen Stellen, wo es richtig spannend ist. Und die Bilder, das ist das Beste am Buch, finde ich. Weil manche Bilder sind so genau gemalt, dass man denken könnte, die sind fotografiert.
Die Sonnenwächterin heißt das Buch. Worum geht's denn da?
Also in dem Buch geht es um ein Mädchen, das heißt Lilia. Und das Mädchen wohnt in einer Welt ohne Sonne. Und eines Tages entdeckt sie in dem Gewächshaus von ihrem Großvater, der Großvater ist der einzige, den sie noch hat, entdeckt sie in dem Gewächshaus eine Geheimtür, die in den verbotenen dunklen Wald führt. Und in dem Wald entdeckt sie eine Felsspalte. Und dann geht sie dort rein und entdeckt dahinter ein Tal voll Blumen und reife Früchte. Und wo halt alles perfekt ist. Und dort lernt sie einen Jungen kennen, mit dem sie sich dann auch anfreundet. Und dann stürzen sie sich gemeinsam da rein, dass sie die Sonne befreien. Und dann kommen sie halt hinter ein großes Geheimnis.
Das wollen wir jetzt nicht verraten, was das große Geheimnis ist. Du hast gesagt, dass Lilia in den Wald geht, also verbotenerweise, und diese Welt entdeckt. Wie findest du das, dass sie da sozusagen gegen die Vorschriften handelt?
Also ich finde das sehr mutig von der erstmal, dass die überhaupt sich zu weit in den Wald wagt. Und ich finde das natürlich auch toll, weil sich dann natürlich alles ändert, dadurch, dass sie das Tal entdeckt. Und ich finde es halt auch toll, dass die dann dort einen Freund findet, weil die hat eigentlich nur zwei Freunde, die sehr krank sind.
Du hast gesagt, sie ist mutig. Und dann hast du vorhin noch gesagt, zu dem Buch selber, dass die Bilder dir so gut gefallen haben. Vielleicht kannst du noch mal versuchen, die zu beschreiben und noch mal zu sagen, was dir daran so gut gefällt.
Also die Bilder sind auf jeder Seite sehr bunt. An einigen Bildern gefällt mir halt, dass jedes Bild, ist jetzt nicht auf jeder Seite, zu dem Text passt. Das finde ich toll und mir gefallen eigentlich die Bilder richtig gut.
Weshalb würdest du dieses Buch auch anderen empfehlen?
Ich würde das Buch anderen empfehlen, wegen den Bildern und wegen der schönen Geschichte.
Ist es spannend? Ist es lustig? Ist es traurig?
Also, das ist so eine Geschichte, das überall gemischt. An manchen Stellen ist es traurig. Manchmal ärgert man sich auch, weil es einfach nicht spannend bleibt. Aber die meisten Stellen sind wirklich sehr schön und auch spannend.
Meint Greta aus Grimma zu dem Buch Die Sonnenwächterin, eine Frühlingsgeschichte von Maja Lunde. Das Buch ist der zweite Band des Jahreszeitenquartetts. Es ist im BTB Verlag mit 208 Seiten für alle ab 9 erschienen. Und die fast rauschhaften Illustrationen stammen von Lisa Aisato. Helma Heine hat Bücher für die Kleinsten geschaffen, voller Herz und Witz und voller wunderbarer Bilder. Helma Heine zählte zu den Großen seiner Zunft. Nicht nur der Tabaluga-Drache stammt aus seiner Feder. Über 50 Kinder- und Jugendbücher hat er veröffentlicht und viel mehr davon noch illustriert. Johnny Mauser, Franz von Hahn und der dicke Waldemar. Das Bilderbuch über die drei Freunde aus Mullewapp ist sein berühmtestes Buch. Als meine Kinder noch klein waren, stand zum Beispiel das Pappbilderbuch Der Hase mit der roten Nase sehr hoch im Kurs. Mit seiner warmherzigen Arbeit hat Helma Heine ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt erreicht. Am 20. November ist der Autor und Illustrator im Alter von 84 Jahren im neuseeländischen Russell verstorben. Tobias Doschek nimmt uns noch einmal mit in die Welt von Helma Heine.
Freundschaft schätze er eigentlich noch mehr als Liebe, hat Helma Heine mal in einem Interview bekannt.
Amos Pfeil kann mich treffen, ohne dass ich etwas dazu tue. Aber einen Freund bekomme ich nicht geschenkt, sondern einen Freund, den muss ich gewinnen, für den muss ich etwas tun.
Vertrauen, Verlässlichkeit und geteilte Zeit. Ohne sei Freundschaft nicht denkbar, so Heine. Sie machte ihn jedoch nicht nur glücklich, die Freundschaft, sie machte ihn auch berühmt. Sein Kinderbuch Freunde erschien Anfang der 80er, in dem eine Maus, ein Hahn und ein Schwein zusammen alle Höhen und Tiefen des Lebens bestehen, bescherte ihm Weltruhm und ist längst sowas wie ein moderner Klassiker. Über 25 Millionen Bücher hat Heine verkauft. Übersetzt wurden sie in mehr als 30 Sprachen. Neben Werken für Kinder finden sich darunter auch Romane für Erwachsene, Hör- und Drehbücher, Filme, Theaterstücke und außerdem Skulpturen und Bilder. Studiert hatte der gebürtige Berliner ursprünglich Betriebswirtschaftslehre, ehe er sich Mitte der 60er dazu entschied, auszuwandern.
Ich wollte dann nach meinem Studium noch einmal raus, bevor ich mir dann einen Eisschrank oder etwas anschaffe. Und da war damals die einfachste Auswanderung, war Südafrika. In ganz kurzer Zeit hatte man die Auswanderungspapiere auf dem Tisch und dann stieg man noch auf ein Auswanderungsschiff. Das legte in Triest ab, Trip dauerte fast 5 Wochen. Und dann landete man in Durban und die südafrikanische Regierung besorgte einem ein Hotel. Und da konnte man so lange bleiben, bis man also eine Arbeit fand.
Bierwerbung ist das Erste, was Heine in Südafrika tut. Erst später arbeitete er als Regisseur und Schauspieler. Die Erfahrung des Auslands habe seine Haltung zur Welt nachhaltig geprägt. Das hat er zeitlebens immer wieder beteuert.
Ich muss sagen, ohne Afrika säße ich ja nicht hier. Afrika hat mich geformt. Afrika hat mir bewusst gemacht, also, dass man auch glücklich werden kann, ohne Reichtümer zu besitzen.
Noch wichtiger aber sei gewesen, dass er sich dort habe selbst finden können, so Heine. In Deutschland bräuchte man für alles eine Ausbildung oder ein Zertifikat. Dort habe er gelernt, dass man auch einfach mal machen könne. Genau so sei sein erstes Kinderbuch entstanden. Der Erfolg gab ihm recht. In den 80ern reichte sein Ruhm bereits bis in die USA. Anders wäre es wahrscheinlich auch nie zur Zusammenarbeit mit Peter Maffay gekommen. Heine hat die Geschichte mal in einem Interview erzählt. 1983 wollte Maffay sein Tabaluga-Musical auf den amerikanischen Markt bringen und wandte sich deshalb an die Schauspielerin Whoopi Goldberg. Der gefielen allerdings die Illustrationen nicht, die Maffay ihr vorlegte. Stattdessen zog sie Freunde aus dem Bücherregal. Und so wurde es am Ende Heine, der dem grünen Drachen seine Gestalt gab. Für Maffay ein Glücksfall.
Heine, als wir dann zusammenkamen, entwarf Tabaluga und das war irgendwie Liebe auf den ersten Blick, als ich das erste Mal den kleinen Drachen gesehen habe. Zusammen mit meinen Musikerfreunden waren wir alle hellauf begeistert und wussten, dass wir damit richtig liegen.
Die Sommermonate verbrachte Heine bis zuletzt regelmäßig in Oberbayern, den Rest des Jahres in Neuseeland. Seit über 30 Jahren lebte er dort mit seiner Frau in einem Haus am Meer. Sein Paradies nannte er diesen Ort. Dort ist Heine jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben.
Tobias Doschek mit einem Nachruf auf Helma Heine, einem der erfolgreichsten Kinderbuchautoren und Illustratoren der Gegenwart. Und da der Drache Tabaluga auch aus Heines liebevoller Feder stammt, lauschen wir bei MDR Kultur unter Büchern jetzt der Meeresschildkröte Nessaya. Die erzählt nämlich Tabaluga eine Geschichte.
Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich zurückgesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein, und doch hat's man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind es nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Unten auf dem Meeresgrund, alles Leben ewig schweigt, kann ich noch meine Träume sehen, die Luft, die aus der Tiefe steigt.
Peter Maffay mit seinem Song »Ich wollte nie erwachsen sein«. Hier singt Nessaja, die alte Meeresschildkröte, für den jungen Drachen Tabaluga, der erwachsen werden möchte. Ein Mädchen, das sehr zufrieden damit ist, Kind zu sein, ist Pippi Langstrumpf. Sie ist unglaublich stark, furchtlos, grenzenlos, fantasievoll, chaotisch und respektlos gegenüber Autoritäten, in ihrer Gesamtheit einfach einzigartig. Vor 80 Jahren erschien der erste Band von Pippi Langstrumpf. Die Autorin Astrid Lindgren hatte sich damals Pippi für ihre kranke Tochter ausgedacht.
Und dann sagte ich einen Abend, ja, aber was soll ich denn erzählen? Beretta um Pippi Langstrumpf. Erzähl mir von Pippi Langstrumpf. Sie erfand den Namen in dieser Augenblick und ich fragte nicht, wer ist Pippi Langstrumpf, sondern ich fing an, von einem Mädchen zu erzählen, der zu diesem Namen passen könnte.
Später schrieb Astrid Lindgren die Pippi-Geschichten auf und fand einen Verlag, der sie auch veröffentlichen wollte. Mit dem Schreiben ihres ersten Pippi-Buches hatte sie dann auch damals ihre eigene Berufung gefunden.
Es ist schwer, ein Mensch zu sein, nicht wahr? Und das muss es vielleicht sein. Aber ich finde, dass unschuldige kleine Kinder glücklich und geborgen sein sollten, zumindest solange sie Kinder sind. Ich schreibe, um zu vergessen, dass es leider nicht immer so ist.
Die klassischen Pippi-Geschichten wurden zeitgemäß und kindgerecht überarbeitet. Im Oetinger Verlag gibt es eine aktualisierte Textfassung. Zum 80. Geburtstag sagen wir auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Mama,
Nach Tori Amos und ihrem Song 29 Years blättern wir in MDR Kultur unter Büchern in einem monstermäßigen Bilderbuch. Das Buch von Katharina Hullmann vermittelt mit viel Witz und Sprachfreude: Angst vor Monstern musst du echt nicht haben, vor allem nicht, wenn diese Monster so knuffig und nett daherkommen, wie eben in dem Bilderbuch Das Monster ABC. Erfinderin dieser besonderen Wesen ist, wie gesagt, Katharina Hullmann. Schön, dass Sie hier in Halle im Studio vorbeigekommen sind. Ich freue mich sehr.
Hallo, schön hier zu sein.
Wenn ich das richtig einschätze, müssten eine Menge Kinder und auch Erwachsene ihre Arbeit kennen. Immerhin haben Sie fürs Kikaninchen animiert. Sie haben für den aktuellen Kino-Animationsfilm Alles voller Monster gearbeitet und, wie schon erwähnt, das Bilderbuch Das Monster ABC herausgebracht. Gibt es noch mehr Dinge, an denen Sie gearbeitet haben und durch die wir Sie kennen könnten?
Wenn Sie den Film Ed und Edda Grand Prix of Europe dieses Jahr gesehen haben, da habe ich auch ganz viel mit animiert. Mhm. Animieren bedeutet, ich bewege die Figuren. Und fiktive Charaktere liegen mir voll am Herzen, ob Animation oder Monster, das ist genau mein Ding.
Sie haben eine Vorliebe für Monster. Ja. Zumindest, wenn ich da auf Ihr Bilderbuch oder eben auch auf den Film Alles voller Monster schaue. Was ist denn für Sie so das Tolle an Monstern?
Das Tolle an Monstern ist, mit denen kann man einfach alles machen. Der Kreativität ist keine Grenze gesetzt. Man kann denen 5 Augen geben, 3 Arme, Schwanz, sie fliegen lassen oder schwimmen.
Wenn ich jetzt auf Ihre Monster gucke, wie würde denn ein Monster unterm Bett bei Ihnen aussehen?
Schöne Frage. Ein Monster unterm Bett würde sich auf jeden Fall gemütlich machen, mit einer schönen Kuscheldecke und seinem Kuscheltier und ein Licht, und dunkel wäre es da gar nicht.
Lassen Sie uns jetzt in Ihr Bilderbuch Das Monster ABC mal schauen. Ihre Monster sind sehr individuell. Sie haben das ja schon erzählt. Sie haben Fell oder glatte Haut, sind mit Flügeln oder Schwänzen ausgestattet, haben Glubschaugen oder stumpfe Zähnchen. Das fand ich besonders. Die können nicht so richtig zubeißen, diese Monsterchen. Jedem Buchstaben in dem Buch ist mindestens eine Seite gewidmet, auf dem die Geschichte eines sehr individuellen Monsters mit passenden Anfangsbuchstaben erzählt wird. Können Sie da ein Beispiel nennen? Haben Sie ein Lieblingsmonster?
Die Frage nach den Lieblingsmonstern ist schwierig, weil ich die natürlich alle lieb habe. Aber ich mag natürlich sehr den Maler Moritz. Der malt nämlich auch so gerne wie ich.
Der malt auch alle anderen Monster in dem Buch. Er hat die Bilder signiert, im Vorsatz und im Nachsatz.
Da haben Sie aber sehr gut aufgepasst, ja.
Wollen wir einfach mal reingucken? Beim M wie Moritz?
Ich lese mal an. Die meisten Monster mögen die meisterhaften Malereien von Maler Moritz im modernen Museum. Von morgens bis mittags malte Moritz märchenhafte Motive mit mysteriösen Meeresmonstern, einem moppeligen Mops und müden Mammuts im Mondschein. Am Montag mixte er auf der Mischpalette Maigrün mit Marineblau und malte mit Muse den massiven Mars, den makellosen Merkur und mehrere mächtige Meteoriten.
Also ein Gewitter mit vielen Wörtern, die mit M anfangen. Wie sind Sie denn auf diese ganzen Wörter gekommen?
Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe den Duden gelesen tatsächlich und Wörter gesammelt. Und danach ergibt sich erst, in welche Richtung es geht, eine Thematik. Bei manchen Buchstaben hat man eine große Auswahl und bei manchen ist man sehr eingeschränkt. Da muss man dann kreativer werden.
Wir bleiben bei den Monstern im Film Alles voller Monster. Was haben Sie da konkret gemacht?
Bei Alles voller Monster war ich Kamerafrau. Das ist ein 3D-Animationsfilm und man kann sich das vorstellen wie im realen Film. Gibt es ja auch das Set und die Schauspieler. Und das gibt es im Animationsfilm auch, nur alles digital. Und eben auch Kameraleute. Und da habe ich durch die digitale Kamera geguckt und schöne Bildausschnitte ausgesucht.
Und kam es Ihnen entgegen, dass es Monster waren, oder haben Sie diese Aufgabe bekommen, weil Sie so gut Monster malen können oder zeichnen können oder animieren können?
Dem Studio war das am Anfang noch gar nicht so bewusst, dass ich auch noch ein Monsterbuch habe. Aber es kam mir natürlich sehr entgegen, weil das hat natürlich gleich mein Herz geöffnet. Und da habe ich mich gleich richtig am Platz gefühlt.
Und wenn Sie als Kamerafrau gearbeitet haben für diesen Animationsfilm, hat man dann irgendwann den gesamten Film auch im Kopf oder ist man überrascht, wenn man sich den dann in Gänze anguckt?
Man kennt natürlich trotzdem den ganzen Film in seiner vereinfachten Version. Man muss ja auch wissen, worum es geht. Aber die richtig schick gerenderte Version, die habe ich tatsächlich dann erst zur Premiere im Kino gesehen und war sehr positiv überrascht. Das ist dann schon toll, wenn man dann den fertigen Film so sieht.
Ihr Bilderbuch geguckt, das ist ja schon seit ein paar Jahren raus. Ich glaube, seit 2018. Mhm. Wann gibt es denn neuen Monster-Content in Buchform von Ihnen? Haben Sie da schon was geplant?
Ich habe was geplant und habe sogar schon angefangen. Das wird noch eine Weile dauern, weil ich da auch wieder ganz viel Liebe und Detail reinstecke. Aber da werden drei Monster aus dem Buch, die Abenteurer Albert und Alfred und die sprachbegabte Schwarzi, auf Weltreise gehen und im ersten Buch drei Länder besuchen und dort werden sie auf fremde Sprachen treffen. Also zum Beginn sind sie dann im französischen Bereich, dann kommen Gälisch und Englisch dazu und dann zum Schluss noch Isländisch. Und ein bisschen Spaß noch, weil ein bisschen mit den Schafen, mäh, unterhalten sie sich auch.
Das verspricht Katharina Hullmann. Von ihr stammt das buntfröhliche Bilderbuch Das Monster ABC. Dieses Buch ist über Katharina Hullmann direkt erhältlich bei Schwatzi für alle Monsterfans ab 5. Katharina Hullmann, vielen Dank für diese monstermäßigen Einblicke in Ihre Arbeit.
Dann monstermäßiges Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Un peso discreto che mi fa tremare, un dubbio angolare che insidia la vita, le dita intrecciate a un addio che non so spiegare. E un porto mi ha visto partente perdente ogni sorta di nave, salpare, arrivare con voglie infinite. Convoglio stipato per quasi ogni dove. Eppure l'idea di essere lontano da te mi acceca, niente di grave. Se ho creduto saresti stata mia per sempre. Se la mano mi trema mentre ti cingo la schiena, niente di grave se io non chiedo che te, a sigillo di una vita qualunque. Tolgo con tutto me stesso per ogni peccato, ma con te rifarei ogni cosa da capo. Accetto il castigo e non chiedo perdono, ma in petto l'idea di essere lontano da te mi accetta, niente di grave. Ti ho giurato e promesso, se ti ho detto sempre, niente di grave, se distante o vicino, io ti respiro accanto, niente di grave, se io non chiedo che te. A sigillo della mia vita qualunque, qualunque. Cingo la schiena, niente di grave se io non chiedo che te, a sigillo della mia vita qualunque.
In MDR Kultur unter Büchern kommen wir jetzt zu einem Basketballstar und seinem Kinderbuch. Der gebürtige Braunschweiger Dennis Schröder ist Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft und mit dieser Mannschaft Welt- und Europameister. Und seit kurzem ist er auch Kinderbuchautor. Der Prinzenpark in Braunschweig ist der Ort, der Dennis Schröder maßgeblich geprägt hat. Hier hat sein Weg an die Spitze des internationalen Basketballsports begonnen. Kein Wunder also, dass der Ort sich auch in dem Titel seines Kinderbuches wiederfindet. Wir Jungs vom Prinzenpark. Im Buch erzählt Dennis Schröder von seinem Leben, seinen Freunden und seiner Familie, von Zusammenhalt und einigen Kinderstreichen. Er berichtet jedoch auch über das nötige Durchhaltevermögen und den Umgang mit Niederlagen. Wir Jungs vom Prinzenpark ist mit viel Herz, einer guten Portion Empowerment und sehr zugewandt geschrieben. Fürs Schreiben hat sich der Sportler mit dem Autor Christian Thielmann zusammengetan. Bevor das Buch entstanden ist, wurde in einer großen Runde dazu gebrainstormt. So hat es Dennis Schröder in einem Fernsehinterview erzählt.
Wir haben zusammengesetzt, saßen an einem Tisch und alle, die in dem Buch mit drin sind, haben einfach über die Kindheit gesprochen. War auch nochmal sehr, sehr cool, weil wir uns sehr lange auch nicht mehr gesehen haben. Mein Werdegang, den ich gegangen bin bis jetzt, ist schon sehr speziell. Und ich glaube, das würde den Kindern oder hat den Kindern geholfen, einfach so eine Motivation mitzugeben auf dem Weg und ja, so eine Visionserweiterung.
Mit der Geschichte von Dennis Schröder werden sich Kinder verbinden können. Der Text ist im besten Sinne simpel gehalten, gut verständlich und leicht zu lesen. Die farbenfrohen Comic-Illustrationen von Jan Sasse machen Spaß und setzen Lesepausen in der temporeichen, spannenden Erzählung. Dieses Kinderbuch gibt den Leserinnen und Lesern Kraft und Selbstvertrauen und hilft ihnen, an sich zu glauben.
Er hat durchgezogen. Auch wenn es mal schlecht gelaufen ist, er hat einfach weitergemacht. Schon als er klein war, hat er den Wunsch, einfach in die NBA zu kommen. Finde ich sehr schön.
Einfach die Vision dem Kind geben, dass alles irgendwie erreichbar ist. Ja, den Kindern das zu vermitteln, was Dennis Schröder geschafft hat, das wäre schon cool.
Ich wollte das Buch lesen, weil ich bin selber ein großer Basketballfan. Und ich finde es auch interessant, wie Dennis Basketball gelernt hat und wie er überhaupt zu der Sportart gekommen ist.
Es soll wohl bald ein zweites Buch von Dennis Schröder geben. Die Fans warten auf jeden Fall schon sehnsüchtig darauf. Falls Sie auch einen Blick in das Kinderbuch werfen wollen, gebe ich Ihnen hier nochmal die genaueren Angaben. Dennis Schröder hat zusammen mit Christian Thielmann »Wir Jungs vom Prinzenpark« geschrieben. Die zum Teil rasanten Comic-Illustrationen stammen von Jan Sasse. Das Buch ist im Carlsen Verlag erschienen mit 192 Seiten für alle ab 8. In dieser Stunde haben Sie Lesetipps für die jüngeren Leserinnen und Leser von uns bekommen. Wir haben noch einmal den Menschen Helmer Heine und sein Werk gefeiert. Der weltbekannte Autor und Illustrator ist vor kurzem gestorben. Und wir haben genauer in diese Bücher reingeschaut. Ins Jugendbuch Heldentage von Martin Schäuble, ins Bilderbuch Das Monster-ABC der Hallenserin Katharina Hullmann und ins Kinderbuch Die Sonnenwächterin von Maja Lunde. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Lesen.
MDR Kultur. Das Radio.